Preis dem Herrn. Wir haben gerade das Vaterunser gebetet und ein Teil, eine markante Passage des Vaterunsers ist dieser Satz, dein Reich komme. Wenn wir das beten, dann rufen wir etwas aus in die sichtbare und unsichtbare Welt. Wir formulieren nicht nur einen Wunsch, sondern das ist eine Proklamation. Wir sagen, Gott, dein Reich komme. Herr, dein Königreich soll anbrechen. Dein Königreich komme auf die Erde. Und darüber möchte ich heute ein bisschen zu uns sprechen, über das Reich Gottes und wie das Reich Gottes aussieht, was es für uns bedeutet. Die gesamte Bibel handelt, wenn du so willst, von der Herrschaft unseres Gottes. Sie handelt davon, dass Gott diese Erde geschaffen hat, dass er etwas getan hat auf dieser Erde, dass er uns Menschen geschaffen hat, die Schöpfung vollbracht hat. Das Neue Testament redet in besonderer Weise vom Reich Gottes und von der Ausprägung. Jesus spricht an vielen Stellen über das Reich Gottes und er gibt Bilder dazu, er gibt Gleichnisse und wir erfahren etwas über den Charakter und über die Rahmenbedingungen des Reiches Gottes. Das ist ja für uns in unserer Gesellschaft gar nicht so leicht zu verstehen. Die Geschichtskundigen von euch wissen, dass die Monarchie in Deutschland 1918 endete nach Ende des Ersten Weltkriegs und wir sind das gar nicht mehr so gewöhnt, über Reiche oder Königreiche zu sprechen. Nigel und Karen, wenn die jetzt hier wären, die könnten wahrscheinlich sehr viel mehr darüber sagen. Die kommen ja aus United Kingdom, ja, aus England, aus dem Vereinigten Königreich und die wissen, wie das ist, so mit König und Königin und Queen Mum und mit Karosse und Windsor und Buckingham Palace und so weiter. Die haben da noch ein ganz anderes Verständnis als viele andere von uns. Und es ist in unserer westlichen Welt generell manchmal nicht so leicht, sich das vorzustellen. Ich habe früher als Kind unheimlich gerne so Ritterfilme geguckt und da gab es immer einen König und ein Schloss und eine Königin und irgendwelche bösen Buben und Ritter, die das Ganze verteidigt haben und so. Da hat man sich so ein Bild gemacht. Aber was ist denn das Reich Gottes? Und wir merken schon, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir uns auch die Gleichnisse anschauen, die Jesus dazu gegeben hat, dass das Reich Gottes sehr viel komplexer und in gewisser Weise komplizierter ist als das, was wir so in diesen Ritterfilmen und Mantel- und Degenfilmen manchmal so sehen. Man kann sich zwar noch ein irdisches Königreich vorstellen, aber das Reich Gottes vorzustellen, ist schwierig. Und ich möchte euch heute so einige kurze Punkte dazu geben und dann ein Gleichnis mit euch anschauen, das Jesus verwendet hat, damit wir ein Bild davon bekommen, wie sein Reich eigentlich aussieht. Das Erste, was ich euch heute sagen möchte, ist, das Reich Gottes bezeichnet Gottes unbeschränkte Herrschaft über die ganze Welt. Gottes unbeschränkte Herrschaft über diese Schöpfung und nicht nur über die natürliche Schöpfung, sondern auch über die geistliche Schöpfung. Es gibt nicht nur eine natürliche Welt, sondern auch eine geistliche Welt. Und das Königreich Gottes, das Reich Gottes, bezieht beide Bereiche, wenn du so willst, mit ein. Es bezeichnet also Gottes unbeschränkte Herrschaft über das Reich der Natur und das Reich des Geistes. Das Zweite, was wir da sehen, ist, dass das Reich Gottes immer zugleich ein gegenwärtiges, aber auch ein zukünftiges Reich ist. Als Jesus gekommen ist, hat das Reich Gottes sozusagen seinen Anfang gefunden, es hat begonnen. Und Jesus hat in den Gleichnissen immer wieder dargestellt, dass das Reich Gottes jetzt hier ist und dass es mitten unter uns ist. Aber gleichzeitig hat er auch gesagt, da kommt noch etwas. Das, was ihr hier seht, ist noch nicht alles. Das ist noch nicht die letztendliche Ausprägung des Reiches Gottes, sondern da kommt noch etwas. Wenn Jesus wiederkommt, wird sich das Reich Gottes noch einmal verändern, wird sich noch einmal anders darstellen, kriegt noch mal eine andere Ausprägung. Und das ist es, was es manchmal so schwierig macht für uns, darin zu stehen. Wir stehen gleichzeitig in einem gegenwärtigen Reich, in dem Reich Gottes, aber auch in einem, wenn du so willst, transzendenten Reich, in etwas, was noch kommt und in etwas, was auch eine geistliche Komponente hat. Und das gefällt mir immer so gut. Ich habe gedacht so, wow, wir gehören nicht zu irgendeinem popligen irdischen Königreich mit irgendeinem popligen König mit einer goldenen Krone, sondern wir gehören zu einem Königreich, was viel größer ist, was viel weiter ist, als unsere Sinne erfassen können. Wir gehören zum Reich Gottes. Und der König dieses Reiches ist Jesus selber. Er kam auf die Erde als Diener, er kam auf die Erde als Lamm Gottes. Er starb am Kreuz, er stand auf, um sich dann zur Rechten Gottes zu setzen. Und er ist der von Gott eingesetzte König dieses Reiches. Jesus regiert. Und wenn du Christ bist, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann stehst du unter seiner Herrschaft, unter der Herrschaft von König Jesus. Und das ist gut zu wissen, auch in dem Punkt, dass wir nicht irgendwelchen irdischen, machtgierigen Menschen dienen, sondern einem König, der demütig ist, einem König, der sein Leben zuerst für uns gegeben hat, damit wir in diesem Reich sein können. Was für ein Vorrecht. Und der vierte Punkt, den ich hier sehe, wenn ich mich mit dem Reich Gottes beschäftige, ist, in dem Reich Gottes gelten andere Maßstäbe, andere Gesetzmäßigkeiten als in einem irdischen Königreich. Ich habe es gerade schon gesagt, es ist ein Reich, das bereits begonnen hat, aber wo noch etwas kommt. Es ist ein Reich, das sich hier auf der Erde manifestiert, aber eben nicht nur, sondern auch im geistlichen Bereich sichtbar ist. Und deswegen gelten natürlich andere Maßstäbe und andere Gesetzmäßigkeiten als in einem irdischen Königreich. Und das müssen wir als Christen wissen und darin müssen wir leben und wir müssen uns diese Dinge immer wieder bewusst machen, dass wir verstehen, es ist eben nicht alles, es geht nicht nur um die Dinge, die wir sehen oder die wir spüren oder hören, sondern es geht um etwas, was im Geiste stattfindet und sich im Geiste auch ausbreitet. Und um das zu verstehen, das sind ja nur einige wenige Punkte, man könnte sicherlich noch sehr viel mehr da hinzufügen, um das zu verstehen, hat Jesus Gleichnisse benutzt. Ihm war völlig klar, das Reich Gottes so in seiner Komplexität zu ergreifen, überfordert uns Menschen und deswegen hat er uns Bilder gegeben, deswegen hat er Geschichten genommen, damit wir dort eintauchen können und damit wir diese Dinge mit unseren Maßstäben, mit unserer Vorstellungskraft ergreifen können. Und die Gleichnisse des Reiches Gottes sind durchaus vielschichtig und behandeln immer unterschiedliche Aspekte des Reiches Gottes. Manche sind ziemlich ähnlich und bei anderen denkst du so, was denn jetzt? Ist es so oder ist es so? Und Jesus benutzt diese Gleichnisse, um uns ein komplexes Bild vom Reich Gottes zu geben. Und in diesen Reich Gottes Gleichnissen spricht er verschiedene Aspekte und Facetten an und gibt uns so eine plastische Vorstellung davon, wie das Reich Gottes aussehen kann. Und ich möchte heute mit euch ein Gleichnis herausnehmen, ein sehr kurzes, nämlich das Gleichnis vom Schatz im Acker. Ich habe euch das aufgeschrieben, aber wenn du deine Bibel dabei hast, schlag doch mit auf. Matthäus Kapitel 13, Vers 44. Das ist eines von den ganz kurzen Reich Gottes Gleichnissen. Das finde ich immer so faszinierend an der Bibel, dass die Bibel das schafft, komplexe Sachverhalte manchmal in einem Satz wiederzugeben. Und hier haben wir so einen Satz vom Reich Gottes. Ich lese euch das vor. Jesus sagt, das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Jesus vergleicht hier das Reich Gottes mit einem im Acker verborgenen Schatz. Und ich möchte euch heute drei Aspekte aus diesem Gleichnis herausnehmen und schauen, was das für unser Leben eigentlich bedeutet und was es für dich heute bedeuten kann. Wir sehen hier also im ersten Teil, dass das Reich Gottes mit einem im Acker verborgenen Schatz zu vergleichen ist, den ein Mensch fand. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, das ist doch eigentlich komisch, das Reich Gottes. Jesus benutzt hier das Bild von einem Schatz, den jemand findet. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass da jemand über den Acker geht, ich weiß nicht, der kommt vielleicht von der Arbeit und der geht spazieren und irgendwie so pock tritt er vor einen goldenen Becher. Ja, oder bleibt irgendwie mit dem Fuß an der Perlenkette hängen. So, was ist das hier? Ja, so, huch, ich habe was gefunden. Das gefällt mir so, ja. Der geht da und hat es nicht gesucht und findet irgendetwas. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie er da drauf schaut und sagt so, oh, was ist das denn? Und kratzt die Erde ein bisschen beiseite und gräbt ein bisschen tiefer und holt den goldenen Becher daraus und sagt so, wow, hier habe ich aber was wirklich Wertvolles gefunden. Und er gräbt weiter und zieht die Kette raus, an der er gerade hängen geblieben ist und gräbt weiter und findet irgendwelche, keine Ahnung, Münzen oder Ohrringe oder Silbertablett oder was auch immer und findet kostbare Dinge und steht da und sagt, wow, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, ich weiß nicht, vielleicht geht dir das manchmal auch so, dass du irgendwelche Dinge zufällig findest und das ist doch was ganz Besonderes. Uns ist das mal, meine Frau, die schaut mich so an, uns ist das mal passiert, wir waren vor etlichen Jahren schon an der Ostsee gewesen und wie ihr wisst, kann man an der Ostsee Bernstein finden. Und die meisten von uns finden immer so mikrokleine Splitterchen, ne? So ganz kleine Dingelchen, da muss man ganz lange im Sand wühlen und so weiter. Und so diese großen Brocken, die sieht man dann meistens im Museum. Und wir waren da zu einer Zeit, das war im Herbst, da waren gerade Stürme und so und das Meer war ziemlich aufgewühlt und der Tang kam hoch und wir gingen da morgens am Strand lang und da haben wir plötzlich gesehen, dass da ganz viele Leute im Wasser standen, ja, mit so Anglerhosen so bis zum Bauch, und dann hatten die so ganz lange Haken und haben immer in dem Tang rumgehakt und wir haben uns gewundert, so, was machen die denn da, ja, irgendwie, wollen die den Strand pflegen oder sammeln die Tang oder was machen die eigentlich? Und meine Frau ging dann hin und fragte einen von denen, was sie da machen. Und der sagte, naja, der muss ja gleich kommen. Und sie sagte, wer muss gleich kommen? Da sagte er, der Bernstein. Der Bernstein muss gleich kommen. Wir hatten hier in der Nacht einen Sturm mit einer bestimmten Windrichtung und jetzt ist der Bernstein irgendwie vom Meeresgrund aufgewirbelt, er ist ja relativ leicht, aufgewühlt worden, hat sich mit dem Tang verbunden und kommt jetzt hier ans Ufer. Und wir dachten so, oh, das ist ja irre. Und dann hat er uns seine Taschen gezeigt, er hatte die Taschen schon voller Bernstein. Und wir dachten so, Mann, das ist ja wieder toll. Ja. So, wir finden dann immer so diese mikrokleinen Stückchen und der holt sich da so ganze Platten oder Brocken da raus. Und dann haben wir uns das ein bisschen angeschaut und dann gingen wir weiter. Und dann haben wir beide so gleichzeitig, aber unabhängig voneinander, so ein Stoßgebet zum Himmel gebetet und haben gesagt, Herr, das wäre doch mal toll, wenn wir auch mal einen Bernstein finden würden. Und ich hatte das noch nicht richtig ausgesprochen und ging über den Strand. Da kommt eine Welle und spült mir so einen walnussgroßen Bernstein direkt vor die Füße. So. Der kullerte mir direkt vor die Füße und ich dachte, oh, was ist das? Und hob das Ding auf und mir war sofort klar, ein Bernstein. Und meine Freude, könnt ihr euch vorstellen, die war riesengroß. Also ich dachte so, wow, nicht nur die Einheimischen finden was, sondern ich auch. Danke Gott. Das war mir auch übrigens so ein Beispiel dafür, wie gut Gott zu uns ist. Und dass er uns oftmals so mit so einem Humor betrachtet. So nach dem Motto, du meinst du, das ist mir irgendwie schwer, dir so einen Bernstein da vor die Füße rollen zu lassen oder was? Ich habe mein Leben für dich gegeben und was ist denn so ein Bernstein? Das kriegst du obendrauf. Das kriegst du obendrauf, weil ich dich einfach liebe. Und das hat uns so begeistert und gefreut, so die Güte und den Humor Gottes zu sehen. Und wir haben das Ding dann dem Einheimischen gezeigt und der sagte, ja, ja, das ist ein Bernstein und so. Und wir, ja, wir haben welchen gefunden. Wir waren total begeistert darüber. Und so ist das. Und so ging es diesem Mann wahrscheinlich auch, der diesen Schatz gefunden hat. Er dachte so, wow, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Super, super. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, so ist es manchmal auch mit dem Reich Gottes. Das Reich Gottes ist manchmal verborgen. Das Reich Gottes ist nicht immer plakativ, das ist nicht immer sofort erkennbar. Da ist nicht irgendwie ein Schild, so Reich Gottes hier lang, ne? Oder auf der Autobahn, nächste Abfahrt, Reich Gottes oder so, ist meistens nicht so. Und ich kann mich auch noch gut daran erinnern, als ich mich bekehrt habe, da haben mir meine Freunde etwas vom Reich Gottes erzählt, von Jesus erzählt und ich dachte, das habe ich ja noch nie gehört. Das ist das erste Mal in meinem Leben, da war ich 17 oder 18, das erste Mal in meinem Leben, dass ich irgendetwas in dieser Richtung gehört habe. Für mich war immer so, ja, Gott und Kirche, das ist langweilig, ja so Korthosen, fettige Haare und langweilige Predigten irgendwie, also das war damals also mein Bild, ja, als Jugendlicher. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Und als dann meine Kumpels zu mir gekommen sind und mir erzählt haben, was das Reich Gottes eigentlich ist und was Gott in diesem Reich tut, und sie haben mir Bilder gezeigt, der eine, der war bei Reinhard Bonnke in Afrika gewesen und ich dachte so, das gibt's doch gar nicht, das habe ich ja noch nie gesehen, noch nie gehört. Was, da kommen Hunderttausende von Leuten zusammen? Was, Gott tut Wunder? Was, Gott heilt die Kranken? Was, die Leute werfen ihre Krücken weg und werden gesund? Blinde werden sehen? Das gibt's doch gar nicht. Und ich dachte, warum habe ich das nicht früher schon mal gehört? Warum hat mir keiner was davon gesagt? Dann hätte ich mich schon viel früher bekehrt. Und mir ging das so, als ich das gehört habe, dachte ich, wow, hier bin ich auf einen echten Schatz gestoßen. Wenn das wahr ist, was die mir gesagt haben, dann will ich das haben, dann brauche ich das. Dann muss ich dieses Reich Gottes kennenlernen, dann will ich diesen Gott kennenlernen. Und so ist es auch für viele Menschen da draußen, außerhalb dieser Kirchenmauern hier, dieser Gemeinde hier. Die gehen über die Straßen und sie wissen nicht, dass das Reich Gottes mitten unter ihnen ist. Sie wissen nicht, dass da ein König ist, der Interesse an ihrem Leben hat. Sie wissen nicht, dass da draußen ein Gott ist, der auf sie wartet, der sie in den Arm nehmen will, der ihr Leben heilen will, der ihr Leben neu machen will, der ihnen neue Perspektiven für ihr Leben geben möchte. Und ich glaube, dass viele da draußen sind, die so etwas suchen. Manche werden dir mit Ablehnung und Abwehr begegnen, wenn du ihnen etwas von Gott und von Jesus erzählst. Aber tief drin denke ich, dass letztendlich jeder Mensch auf der Suche ist nach Gott und nach dem Vater im Himmel. Und Gott möchte ja, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er möchte, dass alle Menschen ihn kennenlernen. Und doch ist das Reich Gottes eben nicht so plakativ, dass man sagen kann, guck mal hierhin, da siehst du es. Jesus selber hat gesagt, dass wir durch die enge Pforte eingehen. Da gibt es einen breiten Weg und eine enge Pforte. Und er sagte, die Pforte, die in das Reich Gottes, in das Himmelreich hineinführt, ist eng. Und die ist nicht immer sichtbar und da ist nicht immer die Leuchtreklame darüber. Und es ist nicht immer leicht zu finden. Aber unsere Aufgabe, unser Job, wenn wir ihn schon kennen, ist, andere Menschen darauf hinzuweisen und zu sagen, Gott, hilf mir bitte, dass ich Menschen berühren kann mit der Wahrheit des Evangeliums. Und dass sie verstehen, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Dass sie verstehen, was du für uns Menschen getan hast. Wir sollen andere auf diesen Schatz hinweisen. Dann ist es immer noch ihre Aufgabe, diesen Schatz dann selber auszugraben. Das ist wie zu Ostern, hatten wir ja jetzt erst. Als unsere Kinder klein waren, da haben wir immer Süßigkeiten versteckt. Also möglichst nicht auf der Couch oder so, sondern irgendwo anders. Da haben wir immer Süßigkeiten versteckt und im Garten oder drin. Und ihr kennt ja auch dieses Spiel. Da haben wir gesagt, so jetzt geht mal suchen. Und dann sind die überall da rumgelaufen, dann hast du immer gesagt, so ja, warm, warm, wärmer, noch wärmer, nee, kalt, ganz kalt, wieder wärmer. Und dann sind die durch den ganzen Garten gelaufen und haben diese Süßigkeiten gesucht, bis sie endlich gefunden haben, bis sie endlich irgendwo hinterm Busch oder unterm Sofa etwas entdeckt haben. Und dann haben sie es genommen, aber finden und essen mussten sie das selber. Wir als Eltern, wir haben als Hinweisgeber gedient. Ja, wir haben gesagt, heiß, kalt, kalt, ganz kalt, andere Richtung. Und sie sind daraufhin zugelaufen. Und so, denke ich, manchmal sind wir auch gerufen, als Kinder Gottes, als Christen, Menschen in der Welt den Weg zu weisen und zu sagen, da geht's lang. Da kannst du das Reich Gottes entdecken. Da kannst du etwas von Gott finden. Und der Beginn, am Reich Gottes teilzuhaben, das möchte ich auch noch sagen, der Beginn, an diesem Reich teilzuhaben, diesen Schatz zu empfangen, ist die Entscheidung, Jesus als den König dieses Reiches kennenzulernen. Und Jesus, den König dieses Reiches, zum Herrn und zum Retter unseres Lebens zu machen. Das ist der Anfang, um diesen Schatz in Empfang nehmen zu können, um diesen Schatz ausgraben zu können. Und ich möchte dich heute ermutigen, wenn du heute hier bist und du hast diesen Schatz noch nicht entdeckt und du kennst Jesus noch nicht, und dir geht es vielleicht so wie mir, als ich das erste Mal davon gehört habe und du denkst vielleicht, oh, das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Dann möchte ich dich heute Morgen herausfordern, möchte dich ermutigen, dass du nicht aus dieser Kirche herausgehst, ohne die Entscheidung für Jesus getroffen zu haben. Dass du dich heute Morgen entscheidest und sagst, ich möchte diesen Gott kennenlernen. Ich möchte diesen Schatz für mein eigenes Leben heute ausgraben. Es wird eine Weile brauchen. Dieser Schatz ist nämlich gewaltig, dazu sage ich gleich noch was. Aber dass du heute anfängst und dass du nicht hier rausgehst und sagst, naja, irgendwann mal oder so und später, sondern dass du heute diese Entscheidung triffst. Dieser Schatz liegt heute vor deinen Füßen. Und dieser Schatz ist heute für dich zu heben und geh nicht hier raus, ohne diese Entscheidung getroffen zu haben. Wir sind hinterher im Anschluss des Gottesdienstes noch ein bisschen hier vorne. Und du kannst gerne auf mich zukommen, ich möchte gerne mit dir beten, möchte dir gerne helfen, die ersten Schritte so in diesem Reich zu gehen, in dem Reich Gottes zu gehen. Ich möchte dir helfen, Jesus, den König, kennenzulernen, möchte dir helfen, bei den ersten Schritten diesen Schatz zu heben und möchte dir sagen, das ist das Beste, die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Geh nicht hier raus, ohne den König dieses Reiches kennengelernt zu haben, Jesus. Das Zweite, was ich in diesem Gleichnis hier sehe, der Mann geht also hin, er findet den verborgenen Schatz, er stolpert darüber und dann verbirgt er ihn wieder, dann gräbt er ihn wieder ein, aus gutem Grund. Ja, er hat also nicht da die ganzen Preziosen offen liegen lassen, sondern der schüttet das alles wieder da rein und deckt Erde darüber. Und dann heißt es weiter, geht er voller Freude darüber hin und verkauft alles, was er hat und er kauft jenen Acker. Und das ist der zweite Aspekt, den ich hier in diesem Gleichnis sehe, Freude. Gott hat dich nicht in sein Reich hineinkommen lassen, damit du unglücklich und unzufrieden bist, sondern damit du dich an seinem Reich, an seinen Segnungen und Reichtümern erfreuen kannst. Ich sage das deswegen so, eben aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe es euch gerade geschildert, für mich war das immer so, dieser Gedanke, ja, wenn du irgendwie in die Kirche kommst, wenn du was mit Gott zu tun hast, dann hört der Spaß auf. Ja, dann kannst du nicht mehr das tun, was du möchtest. Dann muss ich irgendwelche Regeln und Gebote und Verbote einhalten und das ist mir zu langweilig und das raubt mir die Freude. Und ich weiß, dass viele Menschen genau so denken, aber darum geht es im Reich Gottes eben nicht. Und als ich diesen Schritt erstmal gegangen bin, nachdem ich diese Entscheidung getroffen hatte, merkte ich, dass Freude in meinem eigenen Leben so wie einfach da war. Und dass diese komischen Vorstellungen und diese Ängste und diese Befürchtungen, dass die weggeblasen waren, weil ich merkte, hier habe ich etwas gefunden, was viel besser ist als alles, was ich jemals zuvor überhaupt darüber gehört oder gedacht habe. Und es ist so, wenn du mit dem lebendigen Gott in Berührung kommst, wenn du das spürst, wenn der Heilige Geist auf dich kommt, wenn die Kraft Gottes dich berührt, das ist besser als alles andere, was es im Leben gibt. Das ist besser als alles andere. Und das war das, was mich als Jugendlicher fasziniert hat. Ich habe nicht viel verstanden, logischerweise. Ich habe dann irgendwann angefangen, in der Bibel zu lesen und mehr darüber zu lernen. Aber am Anfang war es so, dass ich dachte so, wow, Gott ist mir begegnet. Und das hat den Unterschied in meinem eigenen Leben gemacht. Und ich will dich heute Morgen fragen, wie es bei dir aussieht. Wie es mit deiner Freude aussieht. Bist du vielleicht abgeklärt, wenn du schon viele Jahre so mit dem Herrn gehst und im Reich Gottes dienst vielleicht, bist du abgeklärt? Ist deine Freude futsch und denkst dir so, naja, da kommt jetzt auch nicht mehr vieles so, ich weiß schon eine ganze Menge oder alles. Ich hoffe nicht, dass du sowas denkst. Vielleicht meinst du vom Reich Gottes schon sehr viel oder alles zu kennen, vielleicht bist du auch enttäuscht. Vielleicht fehlt dir die ursprüngliche Freude über den Vater und sein Reich, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, dass der Herr dich neu herausfordert. Dass er dich ermutigt, aber auch herausfordert. Und dass er dir sagt, dass du auch nach Jahren mit ihm immer wieder neue Freude über das Reich Gottes empfangen sollst und auch kannst. Und dass das keine Sache ist, die wir uns irgendwie einbilden oder nur vorstellen müssen, sondern dass das sehr real ist. Das Schöne ist, dass sich auch in Schwierigkeiten und Problemen und unschönen Situationen, die wir ja auch in unserem Leben als Christen manchmal erleben, dass sich in diesen Situationen das Reich Gottes trotzdem nicht verändert. Das Reich Gottes ist immer gleich. Gott ist immer eine Konstante. Gott ist immer gut. Das Reich Gottes ist immer großartig. Das Reich Gottes ist immer vielfältig, egal wie es dir in deinem Leben geht. Und ich will dir das wirklich so sagen. Ich habe selber die ein oder andere wirklich schwierige Erfahrung in meinem eigenen Leben gehabt. Gott verändert sich nicht und das Reich Gottes ist immer offen, es steht dir immer offen und diese Erfahrungen des Reiches Gottes sind immer für dich da, immer für dich greifbar. Und Herr, ermutige dich heute Morgen, dass er dir sagt, komm, steh auf und such das noch einmal ganz neu. Such noch einmal ganz neu die Freude meines Heils, die Freude am Evangelium, an der frohen Botschaft, an der guten Botschaft. Es gibt jeden Tag was Neues zu entdecken. Und grabe einfach tiefer in dieser Schatzkiste Gottes. Ich habe als Kind unheimlich gerne so Märchenplatten gehört. Also für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, doch, eigentlich Schallplattenspieler gibt es wieder, aber in einem anderen Zusammenhang, da hört man eigentlich keine Märchenplatten mehr drauf. Na jedenfalls, ich hatte so ganz viele Märchenplatten und eine Lieblingsplatte war Ali Baba und die 40 Räuber. Und ich bin jemand, ich kann mir Sachen unheimlich gut vorstellen. Ich habe dann da gesessen, habe die Platte gehört und dann kam es dazu, wie Ali Baba die Schatzhöhle, dieses Versteck von den 40 Räubern entdeckt hat. Ja, irgendwie kam er denn da rein und dann ging er da rein und dann kam da die Beschreibung dieser unglaublichen Schätze, die Räuber über die Jahre dort aufgehäuft hatten. Und dann war da die Rede von Teppichen und von silbernen Gefäßen und von Leuchtern und von Schmuck und von Perlen und von Diamanten und anderen Edelsteinen. Und ich habe mir das so vorgestellt und als ich Christ geworden bin, dachte ich, ja, und genauso kram ich auch in der Schatzkiste Gottes. Das ist nicht nur die Räuberhöhle von den 40 Räubern, sondern bei Gott ist die Schatzhöhle viel größer, viel umfangreicher und beinhaltet noch ganz andere Schätze. Und das hilft mir immer, auch in solchen Situationen, wo es mir schwerfällt, mich hinzusetzen und zu denken, so und jetzt grabe ich so richtig in den Schätzen Gottes und da kommt immer noch mehr raus und immer noch anderes als das, was ich erwartet habe. Mir hilft so ein Bild, vielleicht hilft dir das nicht so sehr, aber geh hin und grabe tiefer in der Schatzkiste Gottes und entdecke immer neue Facetten und Segnungen des Reiches Gottes. Und wie funktioniert das? Wie macht man das? Das ist furchtbar einfach. Wir bitten den Heiligen Geist, dass er uns die Freude am Reich Gottes und an den Segnungen Gottes wiederherstellt. Wir bitten ihn um neue Offenbarung. Wir bitten ihn um Offenbarung aus dem Wort Gottes. Wir bitten ihn, sagen, Heiliger Geist, komm und stell diese Freude, die mir vielleicht so ein bisschen abhanden gekommen ist, stell sie wieder her in meinem Leben. Stell sie wieder her. David schreibt im Psalm 51, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Das ist ein Gebet, was wir beten dürfen. Und wenn du merkst, oh Mann, meine Freude ist gerade im Keller, dann bitte den Heiligen Geist, dass er sie wieder hervorholt. Er tut das. Er tut das gerne. Das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung und von anderen. Er möchte, dass wir uns am Reich Gottes erfreuen und Spaß an diesen Segnungen haben und Freude daran empfinden. Und der dritte und letzte Aspekt, den ich in diesem Gleichnis hier sehe, der Mann ging also hin, fand den Schatz, grub ihn wieder ein. Dann ging er voller Freude hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte jenen Acker. Bevor der Mann hinging und alles verkaufte, um diesen Acker zu kaufen, hat er, das würde ich jetzt mal so sagen und jeder kaufmännisch denkende Mensch wird mir zustimmen, hat er wahrscheinlich erst mal darüber nachgedacht, ist dieser Schatz in dem Acker das wert, dass ich meinen ganzen anderen Besitz verkaufe und diesen Acker mit dem Schatz erwerbe. Das heißt, er hat eine nüchterne Rechnung gemacht. Der hat sich angeguckt, was habe ich eigentlich? Mein Haus und ein Auto und eine Ferienwohnung und keine Ahnung, eine goldene Armbanduhr und den Schmuck meiner Frau und so weiter. Und das nehme ich jetzt alles und das Bett meiner Kinder, das nehme ich jetzt alles und das verkaufe ich jetzt komplett, stelle ich bei eBay rein. Und das Geld, was ich davon bekomme, das nehme ich, um diesen Acker zu kaufen. Das heißt, er hat sich vorher Gedanken gemacht, ist dieser Schatz das wirklich wert? Ist der Schatz das wert, dass ich alles andere dafür sausen lasse? Wie hoch ist denn der Wert dieses Schatzes? Das heißt, er hat sich hingesetzt und er hat die Kosten überschlagen. Und das ist etwas, was Jesus uns hier an die Hand gibt. Auch wir werden herausgefordert, bevor wir unseren Wandel mit Jesus beginnen, die Kosten zu überschlagen. Darüber nachzudenken, bin ich bereit, mein ganzes Leben einzusetzen für das Reich Gottes, für das, was Jesus mir zu geben hat. Jesus selber hat das an einer anderen Stelle gesagt. Er sagte, wer unter euch einen Turm bauen will, der setzt sich doch vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung hat, damit er nicht irgendwo auf halber Strecke mit dem Bau stehen bleibt. Das Schöne ist, wenn wir so mit unserem Wandel mit dem Herrn beginnen, wir können nicht alles von Anfang an komplett sehen. Wir sehen nicht das ganze Bild. Wir sehen nicht, was uns das am Ende kosten wird. Wir sehen nicht, was wir in das Reich Gottes hinein investieren werden. Und wir sehen auch nicht, was uns später in unserem Leben alles so widerfahren wird. Ich glaube, das ist auch nicht das, was der Herr von uns verlangt. Wenn ich das damals, als ich mich bekehrt habe, so das ganze Bild gesehen habe, wäre ich, glaube ich, überfordert gewesen. Das wäre mir wahrscheinlich zu viel gewesen. Und so hat Gott mir Schritt für Schritt, Stück für Stück die Dinge offenbart und hat mich an Herausforderungen wachsen lassen. Und Gott trainiert uns in diesen Dingen. Und beim Überschlagen der Kosten geht es zunächst mal darum, unser ganzes Leben mit all unseren Entscheidungen von Anfang an in die Hand des Herrn zu legen. Das ist so die erste Entscheidung, die wir treffen müssen. Sich zu fragen, ja, will ich das überhaupt? Will ich überhaupt, dass Jesus mein Leben bestimmt, oder will ich doch lieber das tun und lassen, was ich möchte? Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, weil wir sonst nicht durchdringen, nicht durchbrechen in diese Fülle des Reiches Gottes und in die Freude des Reiches Gottes. Wenn wir immer noch Dinge irgendwo in der Hinterhand haben und denken, naja, wenn es nicht klappt, dann mache ich irgendwas anderes oder so, dann werden wir diesen Schatz nicht vollständig ausgraben können. Es geht auch nicht darum, ich habe es vorhin gesagt, bestimmte Regeln zu befolgen. Tu dies nicht oder tu jenes nicht, sondern es geht um die grundsätzliche Entscheidung, das zu tun, was das Wort Gottes sagt. Es geht um die Entscheidung, das zu tun, was Gott sagt und nicht so sehr das zu tun, was andere Menschen sagen oder was mir mein Ego irgendwo gerne sagen möchte. Das ist so am Anfang unseres Wandels. Aber auch nach Jahren des Christseins kommen wir immer wieder an solche Punkte, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Diejenigen von euch, die schon länger mit dem Herrn unterwegs sind, die werden das wissen und die werden solche Situationen kennen, wo Gott dir nochmal eine Frage vorlegt und dir Dinge zu tun gibt und sagt, willst du weitergehen mit mir? Oder hörst du jetzt an dieser Stelle auf? Ich habe mehrere solche Herausforderungen in meinem Leben erlebt und ich merke, dass der Herr uns darin ermutigt, führt, aber auch herausfordert. Und dass er uns immer wieder an solchen Punkten sagt, überschlage die Kosten. Willst du wirklich weitergehen? Ist es das, was du wirklich willst? Dann komm, dann lass uns gehen. Dann gehen wir zusammen. Aber dass er immer wieder an den Punkt kommt und sagt, du musst noch mal drüber nachdenken. Und es ist ja so, wenn wir mit Gott leben, dann geht Gott mit uns weiter, gibt uns mehr Erkenntnis, aber er vertraut uns auch immer mehr an und fordert auch Rechenschaft von uns. Und das sind Dinge, die manchmal nicht so leicht fallen und für die wir uns entscheiden können und die wir tun oder die wir lassen können. Und ich habe das so in der Vorbereitung gespürt, dass es auch hier unter uns heute Morgen Geschwister gibt, die an genau so einem Punkt stehen. Der Herr hat etwas zu dir gesagt und er hat dich herausgefordert und du bist jetzt dabei, die Kosten zu überschlagen. Und du merkst, es kostet dich wirklich etwas. Da ist ein Ruf Gottes auf deinem Leben und er hat dir vielleicht gesagt, was Bestimmtes zu tun oder was Bestimmtes zu lassen oder an einen bestimmten Ort zu gehen oder mit bestimmten Menschen zu reden oder bestimmte Dinge zu tun. Und du merkst diesen Kampf in dir und du merkst, oh, eigentlich fällt mir das schwer. Eigentlich will ich das gar nicht. Eigentlich möchte ich lieber was anderes tun. Und da geht so dieser Kampf und dieses Ringen in dir und der Herr fordert dich heraus, die Kosten zu überschlagen und eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du heute Morgen in dieser Situation stehst, wenn du das spürst, dass da etwas in dir kämpft und ringt, dann setz dich nochmal hin, dann sprich nochmal mit dem Herrn darüber, dann bezieh vielleicht auch reife Brüder und Schwestern im Gebet mit ein, aber bleib nicht in dieser Situation der Unentschiedenheit, sondern geh hin und überschlage die Kosten und dann tu's. Dann tu's einfach. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie wir im Reich Gottes auch wachsen können, wie wir mit dem Herrn vorankommen, dass wir die Dinge, die er uns sagt, einfach tun, auch wenn sie uns schwerfallen. Und nimm das einfach so als ein persönliches, prophetisches Wort heute für dich. Bleibe nicht in dieser Phase der Unentschlossenheit und Unentschiedenheit, sondern triff die Entscheidung, ich tue das, was der Herr mir gesagt hat. Ich gehe weiter mit meinem Gott, weil er mit mir ist. Und das ist auch ein Teil des Reiches Gottes, dass das, was wir zurücklassen, das, was wir geben, dass das immer weniger wert ist als das, was wir von Gott bekommen. Dieser Mann hat die Kosten überschlagen und er hat festgestellt, okay, dieser Schatz ist so wertvoll, das ist viel mehr wert als alles, was ich da zu Hause irgendwo stehen und liegen habe und das verkaufe ich und ich kaufe diesen Acker. Und so ist es auch in unserem Leben, die Dinge des Reiches Gottes sind mehr wert und sie sind es wert, dass wir alles andere bildlich gesprochen verkaufen und zurücklassen und hinter uns lassen und den Willen Gottes tun. Und tu auch du den Willen Gottes in deiner Situation. Der Mann ging hin, verkaufte alles und kaufte den Acker. Und das Interessante ist, er kaufte nicht den Schatz, sondern er kaufte den Acker. Das fand ich auch nochmal so spannend zu sehen. Er hatte, um den Schatz zu bekommen, einen Acker mitgekauft. Und durch diesen Acker konnte er zum Beispiel seine Familie ernähren, seinen Lebensunterhalt bestreiten und so weiter. Und auch das ist so ein Bild für die Großzügigkeit Gottes. Der Acker ist ja ein Bild für unser Leben, für unsere Wirksamkeit, für Versorgung und so weiter. Und er bekam zusammen mit dem Schatz auch noch einen Acker, mit dem er etwas tun konnte, mit dem er sich ernähren konnte, seine Familie ernähren konnte, mit dem er eine zusätzliche Versorgung bekommen hat. Und das zeigt für mich nochmal so die Großzügigkeit Gottes. Er gibt uns das Reich Gottes, er gibt uns seine Schätze und obendrein noch andere Dinge. Das Wort Gottes sagt auch, dass wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten, dass er uns alles andere hinzufügen wird. Und das ist ein Bild dafür, dass wir nicht nur irgendeinen abstrakten Schatz, einen geistlichen Schatz oder so gewinnen, sondern auch irdische Versorgung, dass wir erleben, dass Gott sich um die Belange unseres täglichen Lebens kümmert, dass er für uns sorgt in jeder Situation. Der Mann kaufte den Acker, gewann den Schatz, der war voller Freude, der ging hin und war reich beschenkt und war verändert in seinem ganzen Leben und seine Familie mit ihm. Halleluja. Entdecke den Schatz des Reiches Gottes, wenn du ihn bisher noch nicht kennengelernt hast. Triff die Entscheidung, den König dieses Königreiches heute kennenzulernen. Bitte den Heiligen Geist, dir ganz neu Freude in Bezug auf das Reich Gottes zu schenken. Er will das tun und er wird das tun. Und hab den Mut, die Kosten zu überschlagen und dabei zu bleiben und weiterzugehen. Triff heute die Entscheidung und sag, ja Herr, ich gehe mit dir voran. Lass uns zusammen beten. Herr, wir danken dir für die Klarheit deines Wortes. Herr, wir danken dir dafür, dass dein Wort ermutigend und auferbauend ist, Herr. Und ich danke dir für dieses Gleichnis, für dieses Wort vom Schatz im Acker. Herr, danke, dass du so großzügig bist. Danke, dass du uns Schätze entdecken lässt, Herr. Danke, dass du uns nicht an der kurzen Leine hältst, Herr, sondern dass du uns reichlich gibst in jeder Situation. Danke dafür. Herr, ich bete heute Morgen für die, die dich noch nicht kennen und die vielleicht jetzt sagen, davon habe ich ja noch nie gehört. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du ihnen jetzt begegnest und dass du ihnen die Tür zum Reich Gottes öffnest, Herr, dass sie einen Schritt gehen können und dass sie eintreten können in das Beste, was sie in ihrem Leben jemals erlebt haben. Herr, ich bete für uns alle, Herr, dass du uns ganz neu die Freude an deinem Reich, die Freude deines Heils wiederherstellst. Herr, dass wir nicht trübselig und traurig durchs Leben gehen, sondern dass wir als Erlöste und als fröhliche und freudige Kinder Gottes durch unser Leben gehen und dass andere durch diese Freude angesteckt werden. Danke, dass du uns begegnest, Herr, dass du auch denen begegnest, die in schwierigen Situationen stecken, in schwierigen persönlichen Umständen. Herr, dass du auch ihnen mitten in diesen Umständen deine göttliche Freude schenkst. Herr, und ich bete, dass du uns auch immer wieder die Gnade schenkst, die Kosten zu überschlagen und mit dir weiterzugehen. Herr, dass wir nicht aufhören, das Reich Gottes zu bauen, dass wir nicht aufhören, uns im Reich Gottes voranzubewegen. Herr, einfach weil du so gut bist und weil du immer mehr zu geben hast, als wir erwarten oder glauben oder denken. Ich danke dir für Ermutigung an diesem Morgen und für klare Eindrücke und für ein klares Reden vom Himmel, Herr. Danke dafür. Amen.